Herzlich willkommen zur vierten Auflage von Who's Afraid of Opera aus dem Theater Hagen zum Thema sinnliche, unterhaltende, verstörende Moderne. Was wir da gerade gehört haben, war der Anfang des Vorspiels einer Oper von Leoš Janáček, an der er bis zu seinem Tod im Jahre 1928 gearbeitet hat. Und dieses Vorspiel repräsentiert für mich jedenfalls die künstlerische Moderne in der Musik so gut, dass ich Sie einladen möchte, an diesem Beispiel der Moderne hier quasi einmal eine Extra-Chance zu geben, wie man sagen könnte. Wenn ich Ihnen jetzt nämlich diese Ouvertüre ganz vorspiele, können Sie sich dabei einfach an dem gerade mehrfach gehörten, prägnant ausgestellten Motiv, dieses vorwärtsdrängende Motiv als Orientierung halten. Es ist die Ouvertüre von Janáčeks Oper Aus einem Totenhaus. Sie geht zurück auf die autobiografischen Aufzeichnungen aus einem Totenhaus, so der Titel, von Fjodor Dostojewski, die Dostojewski 1849 bis 1859 in einem zaristischen Straflager in Sibirien verfasste, wo er als politischer Häftling zu Zwangsarbeit verurteilt war. Weshalb dieses prägnante Motiv vom Anfang aus der Ouvertüre auch mehrfach schon als das Schwingen der Ketten der Gefangenen interpretiert worden ist, aber selbstverständlich in seiner Bedeutung offen ist. Janáčeks Oper auf diesen Dostojewski-Text wurde 1930, zwei Jahre nach dem Tod des Komponisten, in Brünn uraufgeführt. Es lohnt sich wirklich, dieses Vorspiel einmal genau anzuhören, gerade weil es eben alle drei Aspekte, die Sinnlichkeit, die Unterhaltungsgeste und manchmal eben auch das Verstörungspotenzial klassisch moderner Opernmusik vom Anfang des 20. Jahrhunderts in einem einzigen Stück zu Gehör bringt. Wir fangen also noch einmal an mit Janáčeks Ouvertüre Aus einem Totenhaus. Leos Janacek aus einem Totenhaus. Wir hörten die Ouvertüre, gespielt von den Wiener Philharmonikern unter Charles McCarris. Mein Name ist Francis Hüsers, ich bin der Intendant des Theaters Hagen, das bekanntlich momentan nicht spielen darf. Wir versuchen aber trotzdem mit unserem Couchtheater genannten Programm im Internet für Sie präsent zu bleiben und Ihnen etwas anzubieten, so eben auch diesen Podcast Who's Afraid of Opera. Bei Who's Afraid of Opera soll es heute also um die frühe oder sogenannte klassische Moderne gehen. Das heißt vor allem um Werke aus der Zeit etwa um den Ersten Weltkrieg herum bis dann maximal zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Zwei ganz allgemeine Kennzeichen der künstlerischen Moderne können in unserem Zusammenhang hier vielleicht festgestellt werden. Das ist zum einen die in dieser Zeit beginnende Globalisierung, die ja bis heute andauert und deren Auswirkungen wir ja gerade auch zu spüren bekommen in dieser Krisenzeit. Und zum anderen aber eine Art von Brutalisierung. So wird die Oper zu Beginn des 20. Jahrhunderts internationaler, globaler. Sie ist kein rein europäisches Phänomen mehr, sondern sie nimmt Einflüsse aus aller Welt auf und integriert auch neue musikalische Stile, wie etwa beispielsweise den Jazz, der aus Amerika nach Europa kommt und auch in die Oper Einzug hält. Sie gibt auch keinen Exotismus als nachgemachtes Kolorit mehr vor, wie etwa im 19. Jahrhundert noch, wo Verdis Aida-Musik so wenig mit dem wirklichen Ägypten zu tun hat, wie Wagners Stabreim-Verse in seinem Opernzyklus Der Ring des Nibelungen mit echtem Germanentum. Stattdessen bemüht sich die moderne Oper, vielerorts regionale Traditionen ernsthaft in die Opernmusik einzubinden, wofür die Opern von Leos Janacek vielleicht die besten Beispiele darstellen, weil er Merkmale der mährischen Volksmusik seiner Heimat bei seinen Opernkompositionen genau da benutzt, wo vom Sujet auch tatsächlich das Sinn macht. Ähnlich wie es zuvor bereits in der Literatur bemerkbar war, verliert die Oper der Moderne aber zudem den Glauben an das Happy Ending und damit auch den Glauben an die Verklärung, zum Beispiel, wenn jemand am Ende einer Oper gestorben ist. Geschult am literarischen Naturalismus, der bei Puccini poetisiert und genau auf den Effekt kalkuliert, zum sogenannten Verismus wird, so nennen wir diese Art von den Puccini-Opern, einerseits, und dem Expressionismus andererseits, nimmt die Oper der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch eben das Hässliche, das Menschenverachtende, die Brutalität menschlichen Zusammenlebens in ihre musikdramatischen Darstellungen mit auf. Also das ist der zweite Aspekt, Globalisierung auf der einen Seite und Brutalisierung auf der anderen Seite. Amerikanische Einflüsse auf europäische Opern sind übrigens nicht nur an den Jazz-Elementen abzulesen, sondern in Einzelfällen an den Stoffen selbst, so besonders bei Puccini eben, dessen Kontakte, persönliche Kontakte in die USA und seine Aufenthalte dort tatsächlich zur ersten Western-Oper führte. Also genau das, was wir von heute aus betrachtet aus dem Kino etwa mit John Wayne kennen. Denn eben solch ein Western wurde in New York als Oper von Puccini im Jahre 1910 uraufgeführt, also lange vor dem richtigen Spielfilm. Unter dem Titel Das Mädchen aus dem Goldenen Westen, wie er auf Deutsch heißt, in Italienisch selbstverständlich La Fanciulla del West, das Mädchen aus dem Westen. Wir hören daraus das Pokerspiel am Ende des zweiten Aktes von Minnie, also die Titelfigur, ein Sopran, mit und gegen den Sheriff, also sie spielt Poker mit und gegen den Sheriff Jack Rance, ein Bariton. Und als Einsatz für dieses Pokerspiel dient dabei Minis Geliebter Dick Johnson, ein Tenor. Wir haben also auch hier immer noch die bekannte Konstellation von Sopran und Tenor gegen Bariton. Minis Geliebter ist dabei so etwas wie ein Gangsterchef wider Willen, ein bisschen so wie Schillers Karl von Moor. Ein Bandit nämlich der guten Moral, während Jack Rance der Bad Cop ist, also der Sheriff, der seinen eigenen Gesetzen folgt und dem es letztlich darum geht, die von allen bewunderte Minnie für sich zu gewinnen, mit welchen Mitteln auch immer. Der Sheriff nun hat den Banditenchef bis zu Minis Hütte verfolgt, dann sogar angeschossen und findet ihn schließlich dort auch tatsächlich in seinem Versteck auf dem Dachboden, weil Dicks Blut von oben ihm, dem Sheriff, durch die Ritzen in den Bohlen auf die Hand tropfte, während Minnie seine Anwesenheit immer noch leugnete. Minnie aber schlägt dem Sheriff nun eine Partie Poker vor. Wenn der Sheriff gewinnt, wird sie sich ihm hingeben, dem Sheriff. Wenn sie jedoch gewinnt, gehört Dick Johnson ihr und der Sheriff ist außen vor. Sie spielen also 3 Runden Poker. Wir hören, wie sie die Karten verteilen und Rance gesteht, dass die erste Runde an Minnie ging. Sie fangen die nächste Runde an, lassen sich Karten nachgeben, Una, Due, und der Sheriff gewinnt. Due Assi e un Paio. 2 Asse und ein Pärchen. Bei der letzten Runde aber lenkt Minnie ihren Gegner im entscheidenden Moment ab. 3 Könige hat er ihr präsentiert. Da tut sie, als bräuchte sie jetzt unbedingt einen Drink, verschafft sich so ein paar Karten zum Betrug und blättert ihm, der schon glaubt, gewonnen zu haben, triumphierend ein Full House hin. Tre Assi e un Paio. Der Sheriff hat verloren. Niemandem sei übrigens verübelt, falls das an eine Szene aus der Oper Tosca desselben Komponisten erinnern sollte, wo die Sopranistin mit dem sie begehrenden bösen Bariton ebenfalls einen Deal über eine Liebesverheißung macht und ihn dann im entscheidenden Moment, wenn er sich gerade mit Finalmente Mio auf sie stürzen will, zwar keine Karten zeigt, ihm dafür aber ein Messer in den Bauch rammt. Wir sehen, 10 Jahre nach Tosca und im wilden Amerika geht es sogar ziviler zu als im alten Europa. Hören Sie also die Szene des Pokerspiels aus La Fanciulla del West.
Son pronto, taglia, a te.
Due mani sopra tre.
Quante?
2.
E a che tu la dori.
Voi che trovate
amante.
Regina!
Hai finto! Allora la seguente!
Quante?
Una.
Due.
Due assi e un paio.
Niente.
Pari, siamo pari. Evviva.
Ora è la decisiva.
Sì. Taglia. Carta.
Ho sempre pensato bene di voi, Jack Rance, e sempre penserò.
Io penso solamente che t'avrò fra le mie braccia. Vedi, ti vinco!
Presto, Jack, per pietà! Poche cose, dov'è?
Che devo darvi? Vedo, ma gli chiedi dov'è?
Ma presto, già, fino a chi non mi arriva.
Giacomo Puccini, La Fanciulla del West, das Mädchen aus dem Goldenen Westen, hier mit Carol Naplet als Minnie, Cheryl Miles als Jack Rance, Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden der Londoner Oper unter Zubin Mehta hörten wir. Wirklich wie vom Filmschaffen ihrer Entstehungszeit beeinflusst wirken einige Opern aus der Mitte der 1920er Jahre, also aus einer Zeit, da der Film sich auch fest etabliert hatte. Kurz vor der Ablösung des Stummfilms durch den Tonfilm, sehr deutlich beispielsweise eben eine Oper von Paul Hindemith, die wir im September 2019 inszeniert von Jochen Biganzoli unter der musikalischen Leitung von GMD Joseph Trefton hier am Theater Hagen zur Premiere brachten, nämlich Cardiac, uraufgeführt 1926. Cardiac ist der Name des Titelhelden, ein Goldschmied, der aber nicht leiden kann, wenn die von ihm geschaffenen Kunstwerke nicht mehr bei ihm sind und deshalb die Käufer seines Schmucks umbringen muss. Ein psychischer Konflikt, der wissenschaftlich tatsächlich nach dieser ursprünglich von Ether Hoffmann eingeführten Figur als Cardiac-Syndrom bezeichnet wird. Cardiac wird also zum Mörder und versetzt die Stadt in Angst und Schrecken. Gerade zu Beginn der Oper, wo wir dem Titel Anti-Held, muss man vielleicht sagen, noch gar nicht begegnet sind, aber eine wuchtige Chorszene, die Angst der Bevölkerung vor dem Mörder zeigt, fühlt man sich heute unschwer an einen Film von Fritz Lang aus eben dieser Zeit erinnert, zum Beispiel M, Mörder unter uns von 1930 oder auch sein noch berühmterer Film Metropolis von 1927. Diese Assoziation des Krimiplots mit der Stummfilmästhetik von Fritz Lang wurde in unserer Zeit auch manches Mal schon bei der Inszenierung dieser Oper benutzt, obwohl Kardiak bei der Uraufführung 1926, wie man beim Lesen der damaligen Kritiken versteht, keineswegs als Krimi verstanden wurde, sondern sehr, sehr deutlich als reines Künstlerdrama. Und diesen Aspekt hat auch die überregional übrigens viel beachtete Inszenierung von Jochen Biganzoli am Theater Hagen ins Zentrum gerückt, die den Goldschmied Kardiak als eine Art Kunstterrorist unserer Tage apostrophiert hat. Wir hören die einzige Stelle der Oper, an der Kardiak allein in seine Gedanken vertieft ist und dem psychischen Konflikt, an dem er leidet, in einem inneren Monolog Ausdruck verleiht. Obwohl es schon Nacht ist, versucht er bei Mondschein ein neues Schmuckstück zu erschaffen, um so gegen den Impuls anzukämpfen, dem letzten Käufer, der gerade hinausgegangen ist, hinterherzustürzen und ihn umzubringen, um das soeben von ihm Abgekaufte zurückzuholen. Aber es gelingt ihm natürlich nicht. Er starrt auf die Stelle, wo eben noch das Schmuckstück lag und kann sich nicht auf die Arbeit konzentrieren. Er muss den Mord ausführen und schon stürzt er los. Hören wir Paul Hinde mit Kardiak.
Was mir gehört.
Paul Hinne mit Kardiak, das einsame Arioso von Kardiak, gesungen von Sigmund Niems Gern als Kardiak mit dem Radiosymphonieorchester Berlin unter der Leitung von Gerd Albrecht. Der Musikwissenschaftler Ulrich Schreiber hat übrigens einmal Hinne mit Kardiak-Musik als Bauhausbarock bezeichnet und damit das Konstruktivistische einerseits genauso wie den Hang zur Nummernform und zu an Bach erinnernde Verzierungen auf den Begriff gebracht, was alles in dieser Musik von Hindemith drinsteckt. Und weil Hindemith nicht zuletzt auch persönlich dem Bauhaus nahe stand durch persönliche Kontakte, konnten wir die Produktion im Theater Hagen auch erfolgreich im Rahmen der Feierlichkeiten zum Bauhausjahr 2019 zeigen. Denn das Bauhaus als Kunst, Architektur, Designbewegung spielte ja auch gerade in Hagen eine nicht unwichtige Rolle, wo noch heute zahlreiche Bauhaushäuser zu finden und zu besichtigen sind. Jetzt aber endlich mal etwas eindeutig Unterhaltendes. Bert Brecht und der Komponist Kurt Weill waren ein produktives Paar und scheuten Gott sei Dank beide nicht vor Experimenten mit der Form zurück, weil beide am Massengeschmack, wie das genannt wurde, interessiert waren, also an populären Kunstwerken oder an populären Stilen in der Kunst. Und was Brecht in seinen Texten für Theater und Musik möglicherweise noch viel didaktischer und politischer meinte, wurde in und durch die Musik von Kurt Weill zur Unterhaltung, die auch Systemkritik sein konnte, zum Politmanifest mit Spaß, zur witzigen Satire, bei der man nicht mehr stillsitzen konnte. Und mit Lotte Lenya als Interpretin wurde all das für uns heute schließlich Kult. Wir hören als ein Beispiel aus dem ganz ernsthaft als Oper verstandenen Werk von Kurt Weill, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni von 1930, den sogenannten Alabama Song von Jenny und den sechs Mädchen, den sie zum Anlocken der Männer nutzen, damit die neu gegründete Stadt, nämlich Mahagoni, sie alle reich mache. Denn Mahagoni soll die Stadt sein, in der man alles dürfen darf, wie es an anderer Stelle einmal heißt, aber eben immer nur so lange, wie man bezahlen kann. Auf kein Geld haben steht die Todesstrafe. In der Oper von Brecht und Weill mischen sich auf diese wunderbar befruchtende Weise Kapitalismuskritik und Wildwest-Klischees. Hören wir also Jenny und die sechs Mädchen aus Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni.
Rasch wuchs in den nächsten Wochen eine Stadt auf und die ersten Haifische siedelten sich in ihr an.
Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't us cry, oh, don't us cry. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die, I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Say goodbye.
boy, oh, you know why. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We've lost our good old mama and must have a boy, oh, you know why. Or show us the way to the next little dollar. Don't ask why, oh, don't ask why. For we must find the next little dollar. For if we don't find the next little dollar, I tell you we must die, I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
Kurt Weill, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni mit Lotte Lenya als Jenny und Richard Munch als Sprecher, dem Chor und dem Orchester des Norddeutschen Rundfunks unter Wilhelm Brückner-Rüggeberg war das. Der beste Beweis, dass Kurt Weill tatsächlich unübersehbaren Popularitätserfolg erreicht hat, liegt für mich persönlich übrigens in dem Umstand, dass noch in den 1970er Jahren jemand wie Jim Morrison von den Doors diesen Song coverte, wie man ja wohl in dem Fall sagt. Und ich wette, dass viele, die diesen Song von einer Doors-LP kennen, nicht einmal wissen, dass der tatsächlich von Kurt Weill stammt, und zwar aus einer ganz echten Oper. Quasi am anderen Pol der Moderne, also provokant gesagt, mit mehr Verstörungs- als Unterhaltungspotenzial, stand die sogenannte zweite Wiener Schule um Arnold Schönberg. Wie vorher vielleicht allenfalls die Romantik, so deutlich und so vielfältig stellt die Moderne in der Kunst auch formal die bisherigen Traditionen in Frage, wofür das berühmt gewordene Wort von Arnold Schönberg bzw. dem Musikwissenschaftler Karl Dahlhaus von der, Zitat, Emanzipation der Dissonanz treffend ist, womit letztlich schlicht die Überwindung der Tonalität gemeint ist. Ein Werk, das aber geeignet ist, einem sozusagen die Furcht vor der Freitonalität oder gar Atonalität zu nehmen, weil es alles andere als larpolar ist, kein selbstgefälliges Formspiel, sondern starkes, emphatisches Musiktheater, das einen wirklich mitnimmt, das ist Wozzeck vom vielleicht bedeutendsten Schüler Schönbergs, nämlich Alban Berg. Dabei spielt die Vorlage selbstverständlich eine sehr, sehr wichtige Rolle, also Wozzeck von Georg Büchner. Das Fragment gebliebene klassische Drama, das Naturalismus und Expressionismus schon 1836 vollgültig vorweggenommen zu haben schien. Übrigens von Anja Schöne in dieser Spielzeit in einer eigenen Version hier im Lutz des Theaters Hagen realisiert, also Büchners Wozzeck. So ist es eben kein Zufall, dass ausgerechnet dieses unfertige Büchner-Sozial-Psychodrama über den offenbar zunehmend unter einer Psychose leidenden einfachen Soldaten Wozzeck, der zum Testobjekt der Wissenschaft wird und schließlich seine Freundin Marie umbringt, den Stoff abgibt für die vielleicht prototypische, ernste Oper der frühen Moderne, eben nämlich Bergs Wozzeck. Und bis heute haben wir dabei wohl nicht klären können, ob Wozzeck bzw. Wozzeck an den gesellschaftlichen Umständen verrückt wird, also die Medizin und das Militär des frühen 19. Jahrhunderts ihn in die Krankheit hineintreiben, oder er sozusagen einfach nur psychotisch ist. und damit uns vor Augen führt, dass das gesellschaftliche System mit Kranken nicht umzugehen weiß. Hören wir nun die Mordszene, den Mord, den Wozzeck an Marie begeht, draußen vor der Stadt aus dem dritten Akt von Alban Bergs Wozzeck.
Dort links geht's in die Stadt, sie ist noch weit, komm schneller.
Du sollst da bleiben, Marie, komm, setz dich.
Aber ich muss fort.
Thank you.
hörten die Mordszene aus Alban Berg, Wozzeck, mit Boskov Hus als Wozzeck und Angela Denoke als Marie. Angela Denoke übrigens, die gerade letztes Jahr noch hier in Hagen bei der Regenbogengala bei uns war und für uns gesungen hat. Hier gespielt mit dem Philharmonischen Staatsorchester der Staatsoper Hamburg unter Leitung von Ingo Metzmacher. Ich muss an dieser Stelle noch eine persönliche Bemerkung machen, weil ich ja viele Jahre lang mit Ingo Metzmacher als Generalmusikdirektor in Hamburg habe arbeiten dürfen und wirklich sehr, sehr viel von ihm gelernt habe, gerade was die Wertschätzung für die Moderne angeht und eben auch für einen Komponisten wie Alban Berg. Und hier daher rührt eben auch der Titel dieses Podcasts, Who's Afraid of Opera, der natürlich auf das Theaterstück von Edward Albee, Who's Afraid of Virginia Woolf, anspielt, darüber hinaus aber und für mich viel entscheidender auf ein neuartiges Silvesterkonzertprogramm, das damals Ingo Metzmacher in Hamburg Ende der 1990er Jahre mit wirklich riesigem Erfolg ausprobiert hat. Und das hieß eben in Anlehnung an Albee, Who's Afraid of 20th Century Music? Also wer hat Angst vor der Musik des 20. Jahrhunderts? Weil Ingo Metzmacher darin jeweils ausschließlich Stücke aus dem 20. Jahrhundert spielte und so dem Publikum die Scheu vor sogenannter moderner Musik nehmen konnte. Who's Afraid of Opera in Hagen, hier in unserem Theater, Couch-Theater-Radioprogramm, ist so gesehen also auch meine ganz persönliche Referenz vor Musikern wie Ingo Metzmacher, die sich insbesondere um die moderne und die zeitgenössische Musik bemühen, wie es im Übrigen Joseph Trefton hier mit mir als GMD am Theater Hagen auch tut, wofür ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. So, das musste mal gesagt werden. Jetzt können wir weitermachen. Wo wir heute zu Beginn die letzte Oper von Janacek nach der Ouvertüre schon nicht weiter verfolgt haben, möchte ich das nun an einem anderen Werk dieses Weltmusikers aus der Provinz, wie er auch schon genannt worden ist, nachholen. Und zwar mit einer seiner typischen Frauenopern, wie ich das nennen möchte. Damit meine ich die Opern, zu deren Kompositionen, wie auch das in 2018 in Hagen gezeigte Schlaue Füchslein, also die Oper Das Schlaue Füchslein, sich Janacek durch eine junge Frau inspiriert fühlte, und zwar war es immer die gleiche, die für ihn aber völlig unerreichbar, weil verheiratet war, der er sich aber offenbar bis zum Schluss rein platonisch in Liebe trotzdem verbunden fühlte, die berühmte Kamilla Stößlowa. Die noch stärker als Das schlaue Füchslein mit Bezug zu dieser Liebe Janaceks entstandene Oper trägt den Titel Katja Kabanova und damit ist die Hauptfigur gemeint. Der Stoff entstammt dem russischen Schauspiel Das Gewitter von Alexander Ostrowski, in dem es um eine unglücklich verheiratete junge Frau geht, die eine außereheliche Affäre eingeht, diese aber dann ihrer Stiefmutter während eines Gewitters gesteht. Ihr Geliebter wird daraufhin fortgeschickt, Katja bleibt mit der Schande des Ehebruchs behaftet zurück und entschließt sich in dieser Situation zum Selbstmord. Wir hören das Ende der Oper, also ganz zum Schluss. Katja verabschiedet sich von ihrem Geliebten Boris. Dabei hört sie bereits die Wolga, also den Fluss, der in einem Chor dargestellt wird, als würde diese Wolga sie rufen. Als Boris gegangen ist, nimmt sie Abschied von der Welt, die gerade jetzt so schön ist. Tak krasne, singt sie mehrfach, wie schön ist diese Welt. Dann aber wirft sie sich in den Fluss. Das wird zwar sofort bemerkt und aufgeregt startet man eine Rettungsaktion, kann aber nur noch den Leichnam Katjas aus dem Wasser holen und ihrer Stiefmutter zu Füßen legen. Die schickt dann alle Leute weg. Übrig bleibt schließlich nur die Wolga, die wieder mit wortlosen Stimmen die Tragödie beschließt. Hören wir dieses Finale aus der Oper Katja Kabanova von Leoš Janáček. Leos Janacek, die Oper Katja Kabanova, gesungen hier von Elisabeth Söderström als Katja, Peter Dvorsky als Boris, Nedjeshta Kniplova als Kabanicha und anderen mehr mit dem Wiener Staatsoperchor, den Wiener Philharmonikern unter Charles McCarris. Ein ebenso dramatisch-tragisches Ende, allerdings ohne die Metapher eines rufenden Flusses, dafür mit beinahe an Puccini erinnernden Verismo-Effekten, bietet die Nonnenoper von Francis Poulenc Dialog des Carmelites, also Gespräche der Karmeliterinnen, uraufgeführt im Jahre 1957, die zur Zeit der antiklerikalen Schreckensherrschaft während der Französischen Revolution spielt. Wir hören in diesem Opernfinale tatsächlich die Hinrichtung jeder einzelnen Nonne auf der Guillotine. Das Geräusch des den Kopf abschlagenden Fallbeils ist tatsächlich in der Komposition vorgeschrieben. Während die Nonnen das Salve Regina singen, so verstummen ihre Stimmen nacheinander, sie werden ausgelöscht und doch scheinen sie für immer in der Luft hängen zu bleiben. Auch nach der Enthauptung der allerletzten Novizin. Blanche nämlich, die Figur im Zentrum der Oper, die die ganze Zeit über ihre Angst vor dem Sterben ausgedrückt hat und nun plötzlich todesbereit im Finale als Letzte auf das Schafott steigt. Ein unglaublich eindrücklicher Moment. Hören wir Francis Poulenc Dialog des Carmelites, die Hinrichtung, das Finale dieser Oper. Wir hörten Francis Poulencs Oper Dialog des Carmelites, die Gespräche der Karmeliterin, das Ende, das Finale mit Denise Duval als Blanche, Liliane Berton als Sir Constance, Régine Crespin als Prieur und anderen, Orchester und Chor der L'Opéra de Paris unter Pierre Dervaux. Eine mindestens ebenso ungeheure Sinnlichkeit aus dem Opernschaffen von der Mitte des 20. Jahrhunderts will ich Ihnen nun auch noch anhand eines rein instrumentalen Zwischenspiels vorführen, also ganz ohne Gesang. Es handelt sich um eins der als Sea Interludes, also als See-Zwischenspiele bekannt gewordenen Instrumentalpassagen aus der Oper Peter Grimes von Benjamin Britten, mit der wir eigentlich die nächste Spielzeit hier am Theater Hagen hätten eröffnen wollen und nun aber die Pläne leider ändern müssten. Theaterpraktisch könnte man die Zwischenspiele in Peter Grimes eigentlich als so etwas wie Umbaumusik bezeichnen. Aber in Wirklichkeit wird selbstverständlich gerade sogenannte absolute Musik im Kontext der Oper, also im Kontext einer konkreten Handlung, mit mannigfaltigen Bedeutungen aufgeladen. So werden die Sea Interludes in Peter Grimes auch tatsächlich mal als musikalische Psychogramme des zwielichtig zwischen verbrecherischer Schuld und naiver Unschuld hin und her schwankenden Titelhelden verstanden, mal als simple Naturbeschreibungen, eben etwa der See, oder auch als konkrete Überleitungen von einem Spielort in den nächsten. Und alle diese Interpretationen sind nie völlig falsch, aber keineswegs eindeutig. Wir hören als ein Beispiel aus Peter Grimes das fünfte Zwischenspiel zu Beginn des dritten Aktes, das die dann folgende Szene nachts bei Mondlicht spielen lassen will. Unter der Leitung von Richard Hickox spielte das City of London Sinfonia Peter Grimes das fünfte Zwischenspiel. Wenn man über die Moderne spricht, darf man meines Erachtens auf gar keinen Fall an Dmitri Schostakowitsch vorbeisehen. Auch und gerade in der Oper nicht, obwohl Schostakowitsch wohl de facto viel weniger Opern geschrieben hat, als er Lust gehabt hätte zu schreiben. Jedenfalls behaupte ich das. Denn Stalin hat ihm 1936 aufgrund der Oper, aus denen ich Ihnen nun etwas vorspielen möchte, das Opernkomponieren buchstäblich ausgetrieben. Schostakowitsch verlegte sich sodann insbesondere auf das Komponieren von Sinfonien, immerhin 15 an der Zahl und unter anderem auch Streichquartetten, ebenfalls 15 an der Zahl. Schostakowitschs wichtigste Oper aber ist und bleibt seine Lady Macbeth vom Sensk von 1934, also die Oper, an der Stalin so großen Anstoß nahm, die auf den Stoff einer Erzählung von Nikolai Leskow zurückgeht aus dem Jahre 1865. Die Hauptfigur der Oper, eben jene zynisch mit Shakespeares Lady Macbeth assoziierte Frau, heißt Katharina Ismailova. Sie hat ihren Schwiegervater mit Rattengift umgebracht und gemeinsam mit ihrem Geliebten ihren Ehemann erschlagen. Wir hören ein Stück aus dem letzten Akt der Oper, wo Katharina sich im gleichen Gefangenentross mit ihrem Geliebten Sergei befindet, zu Fuß auf dem Weg nach Sibirien. Beide sind verurteilt worden, beide sind zur Zwangsarbeit auf den Weg nach Sibirien geschickt. Sie besticht den Wachposten, man hört, wie sie Stepanitsch ihn anredet, diesen Wachposten, um zu Sergei auf die Männerseite des Lagers zu kommen. Sergei aber ist dann sehr gemein zu ihr und nimmt sie aus, nur um eine andere Frau zu erobern. Katharina geht zurück und reflektiert in ihrer traurigen Arie, dass dies alles schon nicht leicht sei, das Leben als Zwangsarbeiterin, nie lekno, nicht leicht ist alles. Was sie aber nicht aushalte, das sei Sergejs Verachtung und sein Hass, den wir gerade mitbekommen haben, womit sie das Ende schon antizipiert, indem sie sich umbringen wird. Hören wir Dmitri Schostakowitsch, Lady Macbeth von Sensk, die Szene aus dem letzten Akt des Gefangenenzugs nach Sibirien.
Целый день с тобой не видела, tauche sa pila.
Kokoike, Siriosha.
А кто на каторги меня навел, забыла?
Сережа, а за ней... Сережа, о, прости меня, Сережа.
Уйди, ты жизнь мою скупила, уйди.
Dmitri Schostakowitsch, Lady Macbeth von Mzensk aus dem Jahre 1934, gesungen von Galina Wischnewskaja als Katharina, Nikolai Gedda als Sergei, David Beaven als Wachtposten, dem London Philharmonic Orchestra unter Mitislav Rostropowitsch. Am Ende der Oper wird Katharina in ihrer Verzweiflung, in ihrer Depression noch einen dritten Mord begehen, indem sie die neue Geliebte Sergejs bei einer Flussüberquerung des Gefangenenmarsches zusammen mit sich selbst ertränkt. Die Brutalität hat scheinbar keine Grenzen. Zum Schluss unseres Podcasts, unseres vierten Podcasts, aber noch einmal etwas Heiteres, obwohl auch hier die Inhalte eigentlich wirklich äußerst brutal sind. Sie sind hier allerdings als Kabarettnummer oder als Jahrmarkttheater ausgestellt und deshalb wenigstens scheinbar harmlos und eben unterhaltend. Es geht um die berühmte Drei-Gorschen-Oper von Bert Brecht und Kurt Weill mit dem Lied der Seeräuber Jenny, als die wir noch einmal Lotte Lenya hören, und zwar diesmal in einer Originalaufnahme aus dem Jahre 1930. Hören Sie die Seeräuber Jenny von Kurt Weill aus der Drei-Groschen-Oper.
Lied eines kleinen Abwaschmädchens in einer Vier-Penny-Kneipe, genannt Jenny, die Seeräuberbraut.
Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und das lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird sich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt sie dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhören, denn die Mauern werden fallen hin. Und am dritten Tag ist die Stadt im Erdboden gleich. Nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streit. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein. Und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man sieht mich treten aus der Tür gegen Morgen. Und man fragt, wie hat darin gewohnt? Ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Und es werden kommen 100 gegen Mittag an Land und werden in den Schatten treten. Einen jeglichen vor jeglicher Tür und lege den Ketten und bringen vor mir und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und da werden sie mich sagen hören, alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich, hoppla! Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen
Lotte Lenya als Seeräuber Jenny mit der Lewis Ruth Band unter Theo Mackeben. Das war das Ende unseres vierten Podcasts Who's Afraid of Opera aus dem Theater Hagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Passen Sie gut auf sich auf und hören Sie uns nächste Woche wieder. Dann zur Frage, ob es Witze in der Oper geben kann und wie sich das dann anhört. Das wird sicher spannend und hoffentlich vielleicht dann ja auch wenigstens mal ein bisschen witzig. Bis dann, tschüss und auf Wiederhören.